Heute ist nicht nur Volkstrauertag, sondern auch Weltgebetstag für verfolgte Christen. Open Doors ist die Organisation, die sich um gerade Menschen, Christen in Verfolgung kümmert, die Kontakt hält mit Menschen in verschiedenen Ländern. Und ja, wir sind heute aufgefordert. Ich glaube, ich bin ein bisschen hallig. Kann das sein, dass du mich ein bisschen, ich glaube, so laut muss es auch vielleicht gar nicht sein. Das wäre schön. Danke dir. Wir sind aufgefordert, heute zu... Das war das Hallige. Wir sind aufgefordert, heute zu beten für verfolgte Christen. Und wir sind nicht von Open Doors aufgefordert, also auch schon auch von Open Doors, aber eigentlich vor allem aufgefordert von den Christen in Verfolgung. Jetzt bin ich leise, oder? Gib mir ein Signal, wenn... Jetzt? Okay, gut. Also aufgefordert von den Christen selber, denn sie sagen, das ist das, was wir brauchen, das, was ihr uns geben könnt, dass ihr vor Gott mit uns zusammen eintretet und für uns betet. Und das ist ein Geschenk, dass wir das tun können und tun dürfen. Und wenn wir das tun, dann kann schnell so ein Gefühl von einem Gefälle kommen. Hier sind wir und wir beten für die, die verfolgt werden. Also wir geben denen ja was damit. Ne? Oder vielleicht unterstützen wir sie auch und ermutigen sie. Und vielleicht spenden wir sogar für sie, dass wir sie auch finanziell unterstützen. Und dann entsteht dieses Gefälle von den einen zu den anderen. Ich glaube, es ist eigentlich gar kein Platz für so ein Gefälle. Denn das, was wir vor allem tun können, ist, von ihnen zu lernen. Nämlich zu lernen, ihren Glauben, den Glauben zu leben. Gerade dann, wenn es schwierig wird, gerade dann, wenn es herausfordernd ist. Und sei es Verfolgung oder andere Situationen, zu lernen, zu glauben und festzuhalten an Gott, auch wenn es schwierig ist. Ich glaube, dass uns da die Geschwister in Verfolgung ganz viel zu geben haben. Ich möchte mit euch einen Text anschauen aus der Apostelgeschichte. Seit es Kirche gibt, gibt es Verfolgung. Von Anfang an wurden Christen verfolgt. Und ich möchte euch einen Text mit euch anschauen, um zwei Männer geht, Paulus und Silas, die im Gefängnis sitzen, weil sie ihren Glauben nicht nur gelebt, sondern weil sie ihren Glauben offen bekannt haben. Und ich lese uns das vor und wir können schauen, was wir von den beiden lernen können. Und das Volk wandte sich gegen Paulus und Silas. Und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. In der Zeit um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und alle Gefangenen hörten sie. In der Zeit um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und alle Gefangenen hörten sie. Da werden zwei Männer ins Gefängnis geworfen, nicht weil sie was gestohlen haben, betrogen haben, jemanden geschlagen oder gar ermordet haben, sondern einfach, weil sie an Jesus glauben und über diesen Glauben öffentlich gesprochen haben, dazu eingeladen haben. Sie werden gefoltert, sie werden misshandelt, entblößt, mit den Füßen in den Block gesperrt. Und was machen sie? Sie beginnen, Gott zu loben. Nicht leise für sich selbst, sondern so laut, dass alle anderen es mitbekommen. Der Bericht geht dann noch weiter und gibt es noch dramatische Wände. Wer es nicht kennt, schlagt es heute Abend nochmal nach und lest es nochmal durch. Ist spannend. Aber ich möchte mich heute auf diese paar Zeilen beschränken. Man kann da ja eigentlich nur staunend daneben stehen und sich fragen, wie kann das sein, dass Menschen in so einer Situation der Not, der Peinigung, der Schmerzen anfangen, Gott zu loben. Das ist ja fast paradox. Und ich, meine Erfahrung ist, wenn man über diesen Text mit Menschen spricht oder über die Berichte von verfolgten Christen mit Leuten ins Gespräch kommt, dass man dann ganz schnell in so eine Art selbstkritische Haltung gerät. Ja, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, ob ich den Glauben hätte, ob ich Gott loben könnte, ob ich überhaupt an Gott dranbleiben würde oder ob ich nicht den Glauben in den Wind schmeißen würde. Gerade wir Christen, die in Freiheit glauben, scheint das irgendwie unverständlich. Ist das vielleicht der Glaube der ersten Christen, der uns einfach verloren gegangen ist? Oder haben Christenverfolgung einfach einen stärkeren Glauben? Haben die gar keine Zweifel? Wir sehen Paulus und Silas dann so als die unerschrockenen, furchtfreien Idealbilder. Und mit Hinblick auf uns selbst erfüllt uns dann ganz schnell so ein schlechtes Gewissen. Oh, da komme ich nicht hin. Wir hatten gestern einen Mitarbeitertag in Oldenburg, da waren noch einige dabei. Und da sagte das in einer Gesprächsrunde, in der ich war, sagte das jemand, also das Einzige, was mich vom Glauben abbringen könnte, wäre Verfolgung. Da weiß ich nicht, ob ich dann bei Jesus bleiben würde. Ist das so, dass Paulus und Silas diese unerschrockenen, furchtfreien Idealbilder sind? Ganz ehrlich, ich bin da skeptisch. Ich denke, die beiden hatten Zweifel. Sie hatten Angst. Sie waren nicht so unerschrocken, furchtlos, wie wir das vielleicht annehmen. Und dennoch zeigen sie ihren Glauben, und das sehr deutlich. Wie kann das sein? Was ist das Geheimnis und was können wir von ihnen lernen? So ein Lernen wäre ja tatsächlich hilfreich für unser Leben, für unseren Glauben, für unseren Umgang mit unseren Krisen, Nöten, Herausforderungen und auch den Druck, den wir vielleicht ohne Verfolgung aber manchmal doch bekommen, sei es ein blöder Spruch. Dabei ist mir sehr bewusst, wir können unsere Lebenssituationen nicht mit denen verfolgter Christen vergleichen. Wer wären wir? Von uns musste, soweit ich das weiß, noch niemand wegen seines Glaubens ins Gefängnis. Und niemand wurde, soweit ich das weiß, aufgrund seines Glaubens geschlagen oder gefoltert. Wir können das nicht vergleichen, und das möchte ich auch gar nicht, aber ich möchte doch versuchen, einmal das auf uns zu beziehen, zu übertragen, das wie ein Bild zu verstehen. Das ist vielleicht gewagt, aber ich bitte euch einfach mal, diesen Gedanken mitzugehen. Vielleicht kennst du ja auch solche Situationen, in denen du jenseits von Verfolgung und Folter und Schlägen dennoch das Gefühl hast, gefangen zu sein, im Gefängnis zu sitzen, eingeschlossen in deinen eigenen Gefühlen, eingeschlossen in deiner eigenen Wut, in der Enttäuschung, eingeschlossen, gefangen in Hoffnungslosigkeit, in Schmerz, in Trauer, vielleicht in Einsamkeit. Oder auch in den Umständen deines Lebens, wo du keinen Weg siehst. Und vielleicht kennst du tatsächlich auch das Gefühl, geschlagen zu sein. Dass das Leben dich ganz schön geprügelt hat. Wir sprechen nicht umsonst von Schicksalsschlägen. Und wenn das Leben uns einen Schlag versetzt, dann steht automatisch die Frage nach Gott im Raum. Wie kann Gott das zulassen? Wo ist er darin? Warum musste das jetzt geschehen? Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage, die man stellen darf. Und es wäre auch eine berechtigte Frage, die Paulus und Silas genau in dieser Situation stellen könnten. Wie kann das sein? Wir sind für Jesus unterwegs. Wir bezeugen ihn, wir bekennen ihn. Und er hat versprochen, bei uns zu sein in allem, was geschehen wird. Und dann werden wir gefangen genommen, gefoltert, die Kleider von Leib gerissen, geschlagen, in den Block gesperrt, weggeschlossen. Wie kann das sein? Und ehrlich gesagt wundert mich ihre Reaktion. Und sie wundert mich nicht nur, sie verstört mich auch etwas. Sie löst sogar ein ungutes Gefühl aus. Wäre es in dieser Situation nicht angemessener, wenn die beiden, anstatt Gott zu loben, Gott klagen würden? Auch das wäre ja eine Form des Gebetes. Anstatt eines Lobliedes mitten in dieser Situation ein Klagelied. Wäre das nicht, und jetzt spitze ich es total zu, wäre das nicht vielleicht sogar eine gesündere Reaktion? Kann dieser Text im Extremfall Menschen vielleicht sogar krank machen? Weil man unbewusst suggeriert bekommt, wenn du in so einer Lage bist, wenn du in Leid bist, in Not bist, dann ist deine Antwort ein Loblied. Kann das nicht auch krank machen? Einfach die rosarote Brille aufziehen, ist es das? Ich glaube, es ist Zeit, etwas genauer hinzusehen. Wie gesagt, ich denke, die beiden hatten Zweifel und sie hatten Angst. Sie waren nicht so unerschrocken und furchtlos, wie wir das vielleicht annehmen. Dass sie dennoch ihren Glauben durch Lobpreis zeigen und dadurch so unerschrocken wirken, hat vielleicht einen ganz anderen, einen ganz einfachen Grund. Ein Grund, der die beiden vielleicht sogar von dem Sockel herunterholt, auf dem wir sie manchmal setzen, aber wir haben sie ja draufgesetzt, nicht sie selbst. Aber ein Grund, der uns helfen kann, von ihnen zu lernen. Ich bin nämlich auf eine ganz einfache und schlichte Erklärung gestoßen, die mich fasziniert hat. Und die hat was zu tun mit Asterix und Obelix. Und wir werden uns jetzt eine Szene aus einem Asterix- und Obelix-Film anschauen. Asterix bei den Briten. Hintergrund ist, Julius Caesar hat entschlossen, jetzt auch Großbritannien in Besitz zu nehmen und ist da mit seinen Schiffen angelandet. Und man sieht die Kreidefelsen von Dover und wie sie darauf klettern. Und jetzt sind die Legionen stehen bereit, mit Katapulten, alles was sie haben, gegen die Briten in den Kampf zu ziehen. Und was dann passiert, das sehen wir uns jetzt an. Die Römer greifen an und mitten im Kampf, mitten in der Schlacht, stellen die Briten den Kampf ein. Warum? Es ist 5 Uhr. Es ist Tea Time. Also Tea Time noch nicht, der Tee wird tatsächlich erst im Laufe des Films erfunden. Aber immerhin, sie trinken schon heißes Wasser mit einem Tropfen Milch. Das ist ihr Ritual. Das machen sie, egal was passiert, egal was kommt, das ziehen sie durch. Ihr Ritual, ihre Tradition, und dieses Ritual gibt ihrem Leben Struktur und Halt. Es ist ihnen heilig. Sie ziehen es durch, komme was da kommen mag, selbst wenn die römischen Legionen angreifen. Was hat das mit Paulus und mit Silas zu tun? Paulus und Silas sind beides Juden. Das prägt ihren Glauben. Ihr jüdischer Glauben prägt die Art und Weise, wie sie an Jesus Christus glauben und diesem Glauben Form geben. Auch sie hatten Rituale, die ihrem Leben Halt gegeben haben. Und dazu gehört unter anderem das jüdische Abendgebet, das nach dem Sonnenuntergang bis Mitternacht gebetet wurde. Und ich habe euch mal einen Auszug aus diesem Abendgebet mitgebracht. Es gibt es in verschiedenen Versionen. Ich habe euch eine mitgebracht. Da heißt es: Gepriesen sei der Herr am Tage. Gepriesen sei der Ewige des Nachts. Gepriesen sei der Ewige, wenn wir uns niederlegen. Gepriesen, wenn wir aufstehen. Gepriesen sei der Herr, Lobpreis ist das, ein Lobgebet. Und sie lobten, beteten und lobten Gott um Mitternacht. Was wäre, wenn das Gebet der beiden ganz schlicht das jüdische Abendgebet war? Wenn sie einfach getan haben, was ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist, zur Nacht beten und das allen Umständen zum Trotz. Ein Ritual, das sie kennen und das sie trägt. Ich finde das einen spannenden Gedanken. Zwei Menschen sind im Gefängnis und gehen ihren Glauben nach. Im vollen Bewusstsein ihrer Situation, ohne die rosarote Brille aufzuziehen. Im vollen Bewusstsein ihrer Schmerzen. Im vollen Bewusstsein des Ortes, an dem sie sich befinden. Und dennoch halten sie fest, was ihnen wichtig ist und was jetzt dran ist. Sie beten, denn jetzt ist Zeit dafür. Ganz egal, wie es um sie herum aussieht, egal, wo sie gerade sind, jetzt ist Zeit fürs Gebet. Und sie beten nicht, weil sie sich gerade so wohlfühlen. Und nicht, das wäre jetzt mein Gedanke, weil sie gerade so mutig sind und so furchtlos sind und ihnen alles egal ist. Sie beten, weil es jetzt dran ist. Jetzt ist Zeit zu beten, das Abendgebet. Und das ist ein Lobgebet, also loben Sie Gott, ganz schlicht. Ein guter, fester Rahmen Ihres Glaubens, ein Ritual, das Sie trägt, auch wenn die Welt um Sie herum gerade am Toben ist, dann, wenn der Glaube schwerfällt oder sogar unmöglich erscheint. Ihr Weg, sich an Gott zu hängen und sich von ihm tragen zu lassen, ist dieses Gebet, das tief in ihrem Glaubensleben verwurzelt ist. Und vielleicht ist das etwas, was wir bei ihnen entdecken und was wir von ihnen lernen können. Einzuüben, unseren Glauben Formen zu geben, die uns auch dann tragen, wenn alles andere um uns herum zerbricht. Rituale einüben. Wir sind ja in unserer Tradition eher weniger ritualgebunden. Ne? Also das ist ja so in der Kirche, da gibt es dann die Liturgie und so. Und wir sind ja eher, denken wir oft, wir seien freier oder so. Aber ich glaube, dass uns da auch was verloren gehen kann, wenn wir das so denken. Gibt es gute Rituale, die uns durchtragen, wenn uns der Glauben schwerfällt, wenn wir mutlos sind, wenn wir unter Druck geraten? Das kann sein der tägliche Blick ins Losungsheft oder in die Losungs-App. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann sein das schlichte Sprechen eines Tischgebets oder den Tag bewusst aus Gottes Händen am Morgen zu nehmen und abends in seine Hände zurückzulegen. Das kann das Vaterunser sein, wenn ich keine Worte mehr finde, dieses Gebet zu sprechen. Das Glaubensbekenntnis oder, ich glaube, für viele der Psalm 23. Lieder, die sich mir einprägen und die mich tragen. Und auch das, was wir hier gerade tun, kann so etwas sein. Miteinander Gottesdienst feiern. Als ein Ritual meines Sonntags, wo ich hingehe, auch wenn es mir vielleicht gerade nicht danach ist, weil es mich trägt, weil ich mich bewusst einlasse auf Gott und auf das Miteinander mit anderen. Rituale, die tragen, selbst dann, wenn ich zweifle, wenn ich Gott nicht spüre, wenn ich gerade nicht glauben kann, die mir helfen, festzuhalten. Und ich glaube, es ist eines der Dinge, die wir hier lernen können, unserem Glauben Form zu geben, damit wir gerüstet sind bei den Herausforderungen unseres Lebens und dieser Welt. Und ich möchte euch jetzt in so eine kurze Zeit der Stille schicken mit einer Frage, nicht? Hast du solche Kraftrituale? Gibt es in deinem Leben solche Schätze, wo du sagen kannst, ja, daran halte ich mich und das hält mich, das gibt meinem Glauben einen Halt? Oder möchtest du vielleicht dir etwas suchen, etwas entdecken? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Nehmt euch einfach noch einen Moment Zeit, ich schließe das dann mit einem Gebet ab. Was sind deine Kraftrituale, die deinem Leben, deinem Glauben Halt geben? Du kennst die Herausforderungen unseres Lebens, du kennst den Schmerz, du kennst den Druck, den wir manchmal erleben, und du weißt, was uns helfen kann. Schenk du uns das, was hält. Öffne uns die Augen für die Schätze, die in unserem Leben schon da sind, dass wir es erkennen, dass wir es leben und begreifen. Amen.